liebe Schwestern, liebe Brüder, als ich gestern in diesen Raum trat, abends spät, 22 Uhr, habe ich mich erstmal nur gefreut. Und der Freude möchte ich nochmal Ausdruck geben über diese wundervollen Ernteschätze, die ich hier vorgefunden habe. Und wenn man so einen Raum betritt und in einem solchen Raum dann auch reden darf, ist das schon etwas Besonderes. Also ich freue mich, dass Sie das so wundervoll auch für mich hier hingestellt haben. Zum anderen, ich komme gerade, das heißt, ich war vor wenigen Tagen erst in Rendsburg bei der Predigerrüste des Gemeinschaftsverbandes Schleswig-Holstein und nun bin ich bei Ihnen, von Nordlichtern nach Sachsen und von Christen zu Christen und von Geschwistern zu Geschwistern. Ich freue mich, dass ich hier unter Ihnen sein kann, als Preuße bei den Sachsen auch. Und ich freue mich über die Begegnung mit Ihnen und bitte Gott, dass er diesen Ihren ersten Bibelimpulstag segnet. Sie haben mir ein spannendes Thema auferlegt, eigentlich ein unerschöpfbares Thema. Die Kirchen- und Theologiegeschichte, das wurde schon gesagt, ist voll von Streitigkeiten, von Auseinandersetzungen über genau diese Fragen. Und so ganz richtig gelöst ist das Ganze wohl immer noch nicht, wenn ich recht sehe. Ganz sicher haben wir festzuhalten, dass dieses Thema zu den wichtigsten gehört, die es überhaupt gibt. Aber es sind auch Untiefen in diesem Thema, die ich Ihnen dann auch nicht verschweigen werde. Ich will Ihnen 7 Gedankengänge zu diesem Thema vorlegen. In einem ersten Gedankengang möchte ich sozusagen das Thema anschärfen. Ich möchte versuchen, es Ihnen nahezubringen im Kontext heutiger Fragestellung, die ich sehe, damit wir nicht ein rein theologisches Gespräch führen, wie das Luther und Eck oder andere getan haben, sondern dass wir suchen, wo hat eigentlich dieses Thema mit unserem Normalleben zu tun in der Gesellschaft, in der wir leben. Und damit wird auch deutlich werden, welche Aktualität diese Thematik hat. Dann werde ich einen Ausflug in die sogenannte Dogmengeschichte mit Ihnen machen. Dogmengeschichte nennt die Theologie den Wissenschaftszweig der Theologie, der die Lehrentscheidungen der Kirche in den letzten 2000 Jahren nachzeichnet und bewertet. Und dann will ich die Bibel befragen. Was sagt sie eigentlich zu unserem Thema Entscheidung und unfreier Wille, der Weg zum Glauben? Und schließlich, wie laden wir nun zum Glauben an Jesus ein? Was ist angemessen und was nicht? Und wie passt der Begriff Entscheidung da hinein? Ich hoffe, Sie haben sich klar gemacht, dass Sie heute Vormittag zu einem theologischen Thema kommen, was hoffentlich auch etwas erbaulich ist, aber was auch einige geistige Kraft verlangt, aber die traue ich Ihnen ohne Zweifel zu. Das sagt man ja auch den Sachsen nach, dass sie schlau sind, dass sie denken können, dass sie scharfe Fähigkeit der Logik haben. Und so hoffe ich, dass wir auch auf dieser Ebene gut korrespondieren, obwohl natürlich Martin Luther gesagt hat, die Vernunft gehört auch in die Kategorie des unfreien Willens. Aber damit sind wir schon ein Stück beim Thema. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine theologische Entdeckungsreise, die dann vor allem in das Land der Bibel führt. Ich habe jedenfalls in den letzten Tagen mit wachsender Spannung an diesem Vortrag gearbeitet und es ist auch für mich eine Entdeckungsreise gewesen. Erstens, missionarische Herausforderungen der Gegenwart und die Kirche. Ich möchte am Anfang etwas sagen zur Gesamtstimmung in unserem Lande zum Thema Mission und Evangelisation, insbesondere im Bereich der evangelischen Kirche. Denn es geht ja bei der Frage Entscheidung unfreier Wille um die Frage, wie ein Mensch zum Glauben kommt und damit doch um den Zentralbereich der Mission. Wie passt unser Thema hinein in die Fragestellung der Kirche und Gesellschaft? Ich war bis vor wenigen Monaten Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste. Das ist ein Dachverband. Und die 23 Gliedkirchen der EKD haben alle oder fast alle Ämter für missionarische Dienste. Und wir sind die Koordinations- oder Koordinierungszentrale. Und dazu gehören noch 75 freie Werke und Verbände. Und unter anderem und sehr wichtig auch der Gnadauer Verband. Wir haben also versucht, in diesen Jahren die missionarische Landschaft in Deutschland immer wieder zu beobachten, aber auch selber dazu beizutragen, dass sie sich verändert. In dieser Zeit meiner 9 Jahre in der AMD in Berlin konnte ich eine Veränderung der Kultur unseres kirchlichen Lebens feststellen. War es vor 15 Jahren eigentlich eher peinlich, vom missionarischen Auftrag der Kirche zu sprechen, so hat sich das in den letzten Jahren geändert. Ich weiß noch, wie ich vor 15 oder 20 Jahren in Südbayern einmal reden musste vor der Bayerischen Dekanatsjugendpfarrerkonferenz zum Thema missionarische Jugendarbeit. Na, ich sage Ihnen, da musste ich erst mal 10 Gegengründe mitbringen, warum man eigentlich gegen missionarische Jugendarbeit sein kann, bevor ich meine 10 Punkte bringen konnte, warum man dafür sein kann. Und ob das gehört worden ist, weiß ich trotzdem nicht. Es war damals schon eine schwierige Lage. Aber ich bin dankbar, dass dieses Rufen nach missionarischem Auftrag in unserem Lande auch schon zu der Zeit möglich war. Aber spätestens seit der EKD-Synode 99 in Leipzig ist und war es zunehmend möglich, Mission, Evangelisation zu den wichtigen Aufgaben der Kirche zu rechnen, darüber zu sprechen. Ich war auf der Synode beteiligt, habe auch an der Vorbereitung teilgehabt und sehe heute noch wie ein Wunder die Abstimmung über die Frage, ob die Mission, die Evangelisation die Priorität der Kirche sein soll in den nächsten Jahrzehnten. Und es wurde einstimmig mit einer Enthaltung beschlossen. Und immer wieder sage ich das. Das hat die Kirche mal gesagt. Darauf behafte ich sie. Und das haben wir immer wieder getan. Inzwischen haben ja auch andere Landeskirchen und Einrichtungen dieses Missionarische sehr stark betont. Warum tun sie das eigentlich? Warum hat unsere Kirche diesen missionarischen Auftrag so neu entdecken müssen? Nicht nur, weil der Auftrag Jesu für jede Generation gilt, Jünger zu machen und Jüngeren zu machen und zu Jesus zu führen, sondern weil besondere Herausforderungen uns besonders drücken. Ich will in aller Kürze 5 Herausforderungen nennen. Das erste, die Konfessionslosigkeit, von der Sie ja auch wissen. Ich habe in meiner ersten Phase in Berlin sehr gerne meine Currywurst bei Konopke gegessen. Das ist in der Schönhauser Allee, Ecke Eberswalder Straße. Und in meiner vorigen Arbeit in Westdeutschland gab es so etwas Schönes nicht. Und dann stand ich da an dem Stand unter der U-Bahn und mit mir 20 andere, die auch sich anstellten, um diese Currywurst zu kriegen. Und dann habe ich mal gerechnet, ich war ja tief im Prenzlauer Berg, dass von den 10 Leuten, die mit mir da stehen, vielleicht einer oder eine ein Christ ist. Die anderen nicht. Man weiß, dass 25% der Menschen im Osten Deutschlands noch mit der Kirche verbunden sind oder dem christlichen Glauben, auch mit einer Freikirche, auch der katholischen Kirche, 25% der Bevölkerung und 75% sind ohne jede christliche Bindung. Und im Westen Deutschlands ist es zwar umgekehrt, 75% rechnen sich noch einer christlichen Gruppierung zu, 25 nicht. Aber wenn die Zahlen ins Blickfeld kommen, kann man sagen, im Osten Deutschlands sind es 10 bis 12 Millionen, die sich als nicht christlich verstehen. Und im Westen sind es etwa 16 bis 18 Millionen. Wir kommen auf die Summe von 30 Millionen Menschen, die in diesem Lande ohne christliche Bindung sind. Das ist für mich eine ungemein herausfordernde Wirklichkeit. Egal, wo die Gründe sind, ob es im Osten mehr der dialektische Materialismus ist der letzten 40 Jahre oder im Westen ein mehr pragmatischer Kapitalismus, auf jeden Fall ist das die Wirklichkeit und in der Statistik der europäischen Länder im Blick auf die christliche Zugehörigkeit stehen wir auf der vorletzten Stelle vor Tschechien. Das ist die Wirklichkeit in dem Land von Luther und in dem Land von Pietismus und Erweckungsbewegung. Hier sehe ich die große Herausforderung der Kirche und von uns allen in den nächsten Jahren. Ich habe in meiner Zeit im Dienst immer wieder gesagt, das 21. Jahrhundert wird in Deutschland das Jahrhundert der Evangelisation sein müssen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Damit verbunden zweitens, Die Kirchenaustritte sind zwar nicht mehr dramatisch so wie zu meiner Zeit. Ich habe in den 70er Jahren als persönlicher Referent von Kurt Scharf, dem Bischof von Berlin-Brandenburg, gearbeitet. Und da wissen Sie ja vielleicht noch die Älteren unter Ihnen. Er hat ja da auch die Frau Meinhof mal besucht und danach sind 2.000-3.000 Leute aus der Kirche ausgetreten. Es war eine überhaupt ganz starke Kirchenaustrittsbewegung zu dieser Zeit. Aber heute hat sich das zwar etwas abgeebbt, aber auch wenn leitende Persönlichkeiten unserer Kirche mit Freude sagen, dass es heute nicht mehr so dramatisch ist mit dem Kirchenaustritt und dass viele eintreten, muss man doch sagen, auf 3, die austreten, kommt einer, der eintritt. Wir haben also immer noch eine schleichende Entwicklung hin zur Konfessionslosigkeit bei denen, die am Rande der Kirche sind oder aus irgendwelchen Gründen weggehen. Die dritte Gruppe sind die sogenannten treuen Kirchenfernen, die ich jetzt als evangelischer Christ besonders im Blick habe. Das sind die, die sich wohl zur Kirche halten, aber eigentlich kein Verständnis haben, wieso man da sich näher binden muss. Man nimmt die Amtshandlungen in Anspruch, man zahlt die Kirchensteuer, vielleicht sogar sehr viel, aber mehr möchte man nicht. Auch diese große Zahl innerhalb der Kirche gehört in den Blickwinkel des missionarischen Auftrages Jesu. Tja, und das vierte, die vielen Andersgläubigen in Deutschland, und es werden immer mehr. Wir sind auf dem Wege, ein Multikulti-Land zu werden. Ich meine jetzt andersgläubig, Buddhisten, Shintoisten, Vertreter des Islam und so weiter, die einen Glauben haben, der nicht unser ist und wo der Dialog erforderlich ist und der ist nicht nur so beschaffen, dass es um eine freundliche, respektvolle Begegnung geht, sondern auch, dass ich bezeuge, an wen ich glaube. Wenn man heute statistisch erhebt, dass im Jahre 2050 wahrscheinlich 39% der Bevölkerung in Deutschland aus anderen Kulturkreisen kommt, 39%, dann können Sie sich vorstellen, was sich hier für ein Feld auftut. Mein letzter Punkt zu dem Thema Herausforderungen. Man könnte ja trotzdem meinen, dass die Durchsäuerung der deutschen Gesellschaft mit christlicher Tradition und Kultur genügen müsse. Immerhin hat die evangelische und katholische und Freikirchen und Gemeinschaften zusammen doch gute 2/3 der Bevölkerung. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das Wissen um christliche Geschichte, Tradition und Inhalte rutscht immer mehr weg. Die Hülsen christlicher Feste werden beansprucht. Ganz gewiss. Zu Weihnachten sind die Kirchen voll. In Berlin stellt man das gerade fest, dass es immer mehr sind, die da hingehen, obwohl es oft eine schweigende Masse ist, die alles anhört, aber nicht singt. Was die Regine Hildebrand vor vielen Jahren mal bitter beklagt hat, die Ministerin in Berlin-Brandenburg, die selber Christin war, und die sagte, ich gehe in den Gottesdienst Heiligabend, die Leute sitzen in Massen da, aber niemand singt. Und wir singen. Was für eine Peinlichkeit. Also Weihnachten wird wahrgenommen, aber Pfingsten? Mein jüngster Sohn, der ist Politologe, studiert das und daneben DJ, legt auf in Berliner Clubs, großen Clubs, und der hat eine Freundin. Und diese Freundin ist konfessionslos. Ja, das ist eine spannende Sache für ihn, für mich, für uns alle. Und irgendwann sagt er zu mir am Telefon, du, hör mal, Vati, kannst du mal meiner Freundin etwas erklären von Pfingsten, Heiliger Geist? Ja, sage ich gerne, mache ich das. Bin ich ja gewohnt, gehört zu meinem Dienst. Und dann habe ich mit ihr mich 10 Minuten unterhalten über Pfingsten und über den Heiligen Geist. Dann sagt sie, ja, dann muss das hier eine dynamische Kraft sein. Ja, das ist es. Und dann sind wir ein Stück weitergegangen und das mag fürs Erste genügen. Und dann hat sie einen Gottesdienst miterlebt, einen großen Gottesdienst. Und das war der erste Gottesdienst ihres Lebens. Donnerwetter, das ist die Wirklichkeit. Und das Basiswissen ist insofern auch immer weniger geworden, dass man erzählt, wenn Jugendgruppen in eine Kirche kommen, gibt es immer einige, die sagen, wenn sie das Kruzifix sehen, wer hängt denn da? Weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass das irgendwie für sie relevant ist. Oder wenn von Abraham die Rede ist, denkt man natürlich an Abraham Lincoln und nicht an den Abraham der Bibel. Das sind alles so Dinge. Die Jahreszahl 2007 hat mit der Geburt Jesu Christi zu tun, aber wer macht sich das noch klar? Wir sind in einer Gesellschaft, die christliche Kultur und christliche Inhalte zwar immer noch um sich hat, in großer Zahl, aber immer weniger kennt. Ich belasse es dabei. Ich will auch nicht klagen. Ich will nur sagen, das ist die Wirklichkeit, in der wir stehen. Und in diese Wirklichkeit hinein kommt Ihr Thema. Das wollte ich Ihnen doch vermitteln. Es geht also nicht darum, dass wir mit dem Kopf so versuchen, heute Vormittag so mal zu überlegen, wie ist das bei mir gewesen, wie kann das überhaupt sein, sondern es geht um den zentralen missionarischen Auftrag, den wir alle haben, der uns auferlegt ist und der mich jedenfalls, egal wie alt ich bin, aufregt, beglückt und aufregt. Wir sind in einem Land, wo zum ersten Mal in der Geschichte das zum Zuge kommt, was Heidenmission ist. Auch wenn wir das Wort nicht gerne mögen. Aber früher war Mission in Deutschland, Volksmission in Deutschland, immer Mission an den Getauften. Aber zunehmend haben wir in diesem Lande Ungetaufte. Menschen in der zweiten, dritten Generation, wo die Taufe überhaupt nicht mehr präsent ist. Also überhaupt kein Anknüpfungspunkt da ist. Und insofern haben wir eine in der Tat gewaltige Herausforderung. Und von daher ist es mehr als verständlich, dass wir in Sachen Mission und Evangelisation jetzt auch in der Kirche ein Stück vorangekommen sind. Und das hat sie auch an verschiedenen Stellen in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass es ihr darum zu tun ist. Und der EKD-Text 68, an dem ich selber mitgearbeitet habe, trägt den schönen Titel »Das Evangelium unter die Leute bringen«, weil es in der Tat jetzt darum geht, das Evangelium neu unter die Leute bringen. Und damit bin ich wieder bei der heutigen Fragestellung. Eigentlich müssten sich doch die Theologen in unserem Lande jetzt darum reißen, solche Fragen zu behandeln. Denn es geht ja nicht einfach darum, komme ich besser zum Glauben durch Mund-zu-Mund-Evangelisation, durch Großveranstaltungen, durch Gruppen, durch Glaubenskurse, sondern wer zieht eigentlich wen? Habe ich etwas beizutragen? Kann ich anknüpfen? Oder ist das alles doch bei Gott, bei seinem Heiligen Geist aufgehoben? Wie kann man am besten den vielen Konfessionslosen und anderen, die die christliche Botschaft nur am Rande kennen oder gar nicht, Jesus Christus bekannt machen? Das ist eine aufregende Frage. Zweitens, das Wesen der Mission. Sie sehen, ich bin immer noch nicht ganz bei dem, was Sie erwartet haben, aber seien Sie getrost, ich komme darauf zu. Schritt für Schritt. Das Wesen der Mission, und da sieht doch nun einiges ganz anders aus. Die Kirche, und wir alle wissen, was die Stunde geschlagen hat. Es wird viel investiert, um die Kirche zukunftsfähig zu machen. Es gibt ein neues und ausgesprochen ehrgeiziges EKD-Papier mit dem Titel Kirche der Freiheit, Impulse für eine missionarische Kirche. Da steht ganz viel Gutes drin, dass wir Trauung und Beerdigung neu gewichten müssen, dass möglichst in Zukunft 100% der Kirchenmitglieder auch diese Angebote in Anspruch nehmen. Die Kinder- und Jugendarbeit soll gefördert werden. Der Stand der Kirchenmitgliedschaft soll erhalten werden in den nächsten 30 Jahren und nicht weiter absinken. Der Bildungsstand soll angehoben werden. Ehrenamtliche sind zu gewinnen. Und. Großartig. Sowas habe ich viele Jahre in meinem Leben in meiner Kirche nicht gelesen. Berlin-Brandenburg in den letzten Jahren auch, aber EKD-mäßig nicht. Und doch ist Mission vom Wesen her nicht nur Mitgliedererhaltung für die Kirche, auch nicht eine neue Beweglichkeit auf Menschen zu, auch nicht nur Förderung von Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, was einige meinen, auch nicht nur die Aufschüttung einer neuen geistlichen Humusschicht in unserem Lande, sodass man sagt, aha, wir fördern die Bildung und dass das Wissen vom Glauben wieder bekannter wird. Wesentlich geht es in der Mission und Evangelisation um die Frage der Gewinnung der Menschen zu Jesus Christus. Es geht um die Frage nach dem ewigen Heil, um die Vertikale und erst dann um die Horizontale. Ich hatte vorhin von den Fackelträgern gesprochen, das ist eine internationale und interkonfessionelle Missionsgemeinschaft. Der damalige Leiter und Gründer Major Thomas ist leider gestorben vor kurzem, aber im hohen Alter von 92. Und der hat mir damals mal die berühmte Knopflochfrage gestellt. Kennen Sie die Knopflochfrage, der man sich nicht entziehen kann? Hier, kennst du Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland? Das war die Knopflochfrage. Und als 14-Jähriger damals habe ich mich gewunden und gesagt, ich weiß nicht so richtig. Aber dann hat es mich doch gepackt. Man mag die Formulierung heute vielleicht etwas anders gewichten, aber in der Sache geht es genau darum. Kennst du Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland? Man mag auch die Art, wie Ulrich Parzani evangelisiert und wie in Prochrist nach vorne gerufen wird. Man mag das fragwürdig finden, man kann es aber auch sehr bedenkenswert finden. Denn das sind alles Wesensäußerungen der Mission. Denn wir haben alle den Auftrag, in die Welt zu gehen und die Menschen zu Jüngeren und Jüngern zu machen. Das ist immer noch und weiterhin der gültige und unauflösliche Missionsbefehl. Und diese Wesensaussagen zur Mission haben wir in den nächsten Jahren verstärkt zu vermitteln. Die Inhalte, die vertikale Dimension, der Aufruf zum ewigen Heil, mit dem Ernst verbunden, dass es ohne das Heil in Christus Verlorenheit gibt. Und dass wir, wenn wir gerettet werden vor der Verlorenheit, wir Menschen sind, die neu geboren sind. Das sind die Wirklichkeiten, die zu vermitteln sind. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das Votum des Theologischen Ausschusses der Arnoldshainer Konferenz, eine hohe kirchliche Ebene. Was wird da zur Evangelisation und Mission gesagt? Sehr gut sogar. Evangelisation meint eine Weise der kirchlichen Verkündigung, in der die Grundaussagen des Evangeliums mit dem Ziel ausgesprochen werden, dass Menschen zur Umkehr und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Evangelisation kommt aus der Überzeugung, dass die gute Nachricht für jeden Menschen lebensnotwendig, darum mitteilungswert und aller Annahme wert ist. Wunderbar, stehe ich voll dahinter. Ich weiß auch, wer es geschrieben hat. Also das ist schon ein gutes Wort. Wie kommen nun die Menschen zur Umkehr und zum Glauben? Wie geht das mit dem Weg zum Glauben? Das ist jetzt meine Frage, das ist Ihre Frage, die Sie mir gestellt haben. Jetzt haben wir das Feld sozusagen aufbereitet. Es ist reif zur Ernte. Es ist reif zur Ernte, so wie dies hier. Es ist nicht so, dass die Leute heute keine religiösen Antennen haben. Im Gegenteil. Es ist selten so viel Religiosität im Lande gewesen wie heute. Selten so viel Frage nach dem Sinn. Selten so viel Frage, so kann es doch nicht weitergehen. Der bekannte Soziologe Gerhard Schulze hat nicht nur sein Buch geschrieben von der Erlebnisgesellschaft, er hat auch das Buch geschrieben, Die Beste aller Welten. Und er sagt, Schulze, es geht nicht mehr immer nach Steigerung. Es geht nicht so weiter, dass wir immer nur auf Steigerung denken. Wir müssen auch mal die Sinnfrage stellen. Wer sind wir eigentlich, die wir immer steigern wollen? Und wenn die Leute sagen, wir werden in den nächsten Jahrzehnten erleben, dass das Jahrhundert eine fast Normalität ist im menschlichen Leben. Ja, bitte, was heißt das denn schon angesichts der Wirklichkeit des Todes? Wir haben viel zu vermitteln und es ist sehr viel Sinnfrage in unserer Welt. Wie tun wir das angemessen? Drittens, die Frage nach der Entscheidung. Wie kommen also Menschen heute zum Glauben? Und das ist mir die dringlichste Frage, die es überhaupt gibt, dass sie zum Glauben kommen möchten. Meine Schwester Dr. Irmelt Behrendt ist seit mehr als 3 Jahrzehnten verantwortlich für die Zeitschrift Entscheidung, die Sie vielleicht schon mal in der Hand hatten. Und der Titel ist an all den Jahren auch nie verändert worden. Es wurde immer gesagt, doch, der Titel ist wichtig, bleibe unhinterfragt. Und trotzdem kamen und kommen im Blick auf die Entscheidung immer wieder Fragen auf. Kann sich ein Mensch eigentlich sozusagen aus freiem Willen entscheiden zum Glauben an Christus? Das Wort Entscheidung suggeriert ja sozusagen, dass ich eine Willensfreiheit haben könnte, aus der ich sozusagen in eigener Willensakt, Willenskraft das Angebot des Glaubens annehmen oder ablehnen kann. Bei einem solchen Verständnis von Entscheidung kann es aber auch passieren, das ist die Gefahr, dass in der Verkündigung sehr stark auf den Willen des Menschen abgehoben wird, nicht aber oder viel weniger auf die Kraft des Heiligen Geistes. Eine Verkündigung, die an den Willen appelliert, kann sehr druckvoll sein, kann den Willen versuchen umzudrehen, kann dränglerisch und lieblos werden, kann demagogisch werden. Das haben wir ja alles gehabt. Ich meine jetzt nicht in der Kirche, sondern in dem, was in der deutschen Geschichte angerichtet worden ist. Das ist es nicht, was wir brauchen. Und sicher ist der Begriff Entscheidung auch nicht in dieser Richtung auszulegen, aber es gibt eine Gefährdung bei dem Begriff Entscheidung in dieser Richtung. Es kommen Fragen auf und die werden dadurch verstärkt, dass nach reformatorischem Verständnis ja der Mensch im Angesicht Gottes keinen freien Willen mehr hat. Er ist in jeder Hinsicht angewiesen auf Gottes Gnade und die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn das mit der Entscheidung sozusagen entfällt, wenn wir sagen, nein, das geht nicht, so kann man nicht zum Glauben rufen, weil der Mensch darauf ja gar nicht ansprechbar ist, es sei denn, Gott gebe ihm den Glauben in das Herz, genügt es dann nicht, einfach das Evangelium auszurufen, ohne einen Ruf zur Entscheidung, es unter die Leute zu bringen, ohne ihnen zu vermitteln, dass sie das unmittelbar angeht? Kann man eine Verkündigung des Evangeliums, eine Verkündigung von Christus ins Land rufen, ohne einzuladen? Weil man ja im Hinterkopf immer denkt, das tut ja der Heilige Geist und der holt sich ab, wen er will. Insofern ist mein Auftrag nur, es auszurufen. Können wir über einen solchen Dienst der Verkündigung vielleicht nicht doch missionarisch flügellahm werden? Dass uns zwar der Mensch weiter wichtig ist, aber wir diese Einladung nicht mehr aussprechen und dann auch uns irgendwann mal zurücksetzen und sagen, naja, der Heilige Geist tut eh sein Werk, was soll ich schon dazu tun? Außer, dass ich treu in meiner Gemeinschaft oder Kirche meinen Dienst tue. Und in einer Kirche, in der die Kindertaufe von vielen Theologen als Vollzucht des Erlösungswerkes Christi verstanden wird, ja, das ist ganz schwierig. Dann kann man sich ja auch irgendwo zurücklehnen und sagen, wenn das alles schon passiert ist in der Taufe, was soll dann eigentlich noch hinzugefügt werden? Wenn es genügt, Kinder zu taufen, weil ja Gottes Gnade unserem Glauben können immer vorausgeht, warum dann noch die Evangelisation, die glaubenweckende Verkündigung? Aber auch unabhängig von diesem innerkirchlichen Taufthema stellt sich die Frage, muss nicht doch in irgendeiner Weise zum Glauben gerufen, eingeladen, ermuntert werden? Auch wenn der freie Wille des Menschen gebrochen ist, oder ist er das doch nicht ganz und gar? Ja, wir sind jetzt in den Fragen sozusagen drin. Viertens, freier und unfreier Wille, der Hintergrund eines Spannungsfeldes. Können Sie noch ein Stück weiter mitdenken? Ja, freier oder unfreier Wille, der Hintergrund eines Spannungsfeldes. Ich muss also jetzt ein bisschen tiefer gehen. Wie ist das eigentlich mit meinem Willen? Ist mein Wille frei oder unfrei? Hat nicht der Mensch als Geschöpf Gottes einen freien Willen geschenkt bekommen, zumal wir doch gerne sagen, dass der Mensch nicht als Marionette geschaffen worden ist? Er hat sich doch auch im Paradies frei entscheiden können, ob er vom Baum der Erkenntnis essen will oder nicht. Diese Wahlfreiheit hat ihm doch Gott gegeben. Hat Gott sich nicht den Menschen zum Partner geschaffen, zum Ebenbild, zum Loben, zur Gemeinschaft? Ja, sagen die, die jetzt die These vom unfreien Willen vertreten, ja, natürlich war der Wille frei im Paradies, aber der Sündenfall, die Erbsünde, dieser Anfang des Sündengeschehens, das sich fortsetzt von Generation zu Generation, das hat den Willen unfrei gemacht. Der Mensch hat sich gelöst aus der Gemeinschaft mit Gott und damit ist diese Willensfreiheit auch verloren gegangen. Da hat der Mensch, der vorher einen freien Willen gehabt, keinen mehr. Er hat das Gebot Gottes übertreten und seine Gottebenbildlichkeit verloren. Er war ein Sünder und konnte nichts anderes mehr tun als sündigen. Und wenn Sie die Urgeschichte durchlesen von Kapitel 3 bis 11, da sehen Sie in dieser Urgeschichte ein ständiges Steigern des Bösen in der Welt bis hin zur Noah-Geschichte und zur Turmbaugeschichte. In der Turmbaugeschichte ist sozusagen die Arroganz Gott gegenüber am allerhöchsten, denn er versucht ja ganz hoch zu kommen, um bei Gott sozusagen anzukommen. Und dahinter steht immer das Wort der Schlange, warum willst du nicht sein wie Gott? Der Mensch versucht, seit er sozusagen den Sündenfall begangen hat, immer zu sein wie Gott. Das ist seine große Leidenschaft. Und genau indem er sein will wie Gott, verliert er seine Gottesbeziehung und verstrickt sich in Sünde und Schuld. Und wenn da nicht die inkonsequente Barmherzigkeit Gottes gewesen wäre, die ihn immer wieder herausholen will aus seiner Schuldverstrickung, dann wäre der Mensch gar nicht mehr da. Wenn nicht die immer neuen Bundesschlüsse Gottes gewesen wären im Alten Testament, von Abraham bis zu Jeremia und Hesekiel, wenn die nicht gewesen wären, dass Gott immer neu sagt, ich mache einen neuen Anfang, dann wäre der Mensch gar nicht mehr da. Und wäre nicht Christus als die einzige endgültige Offenbarung Gottes in die Welt gekommen, dann hätten wir gar keine Chance vor Gott, sondern wir wären Menschen, die nicht nur dem Paradies verloren gegangen sind, sondern überhaupt verloren gegangen wären. Der Mensch, so müssen wir es auch biblisch deutlich sagen, hat von sich aus keine Möglichkeit mehr, irgendetwas vor Gott, wie soll ich sagen, zu zeigen, was ihn wichtig macht, was ihm einige Würde und einige Möglichkeiten gibt, zu sagen, du, ich habe doch auch was. Als unsere Tochter 9 oder 10 Jahre alt war, da hat sie gesagt, ja, Vati, das mit dem Glauben ist ja ganz schön, aber man muss doch was dafür tun, dass man glauben kann. Du kannst doch nicht einfach sagen, dass, ja, dass das Geschenk ist. Ich will nichts geschenkt haben, ich will was tun dafür. So wie Pfadfinder, an jedem Tag eine gute Tat. Und wenn ich etwas getan habe, fühle ich mich wohl und dann lasse ich mich auch beschenken. Do und des, ich gebe, damit du gibst. Das ist die klassische Form. Ich möchte doch auch was tun zu meinem Heil. Nein, sagt die Bibel, du kannst nichts tun. Du kannst dich nur beschenken lassen, denn du kommst aus deinem Sündersein einfach nicht raus. Du hast nichts vorzuweisen, keine schönen Erntegeschenke, die du Gott entgegenbringst, schöne Opfergaben, hast du nicht. Völlig unmöglich. Das ist die biblische Aussage. Und an der Stelle ist der Wille des Menschen unfrei, sagt auch die Bibel. Wir werden dann noch zu prüfen haben, wie das im Einzelnen aussieht. Aber jetzt sage ich etwas weiteres an dieser Frage des freien und des unfreien Willens. Das wurde auch schon vorhin gesagt von Bruder Geweniger, hat sich die Kirche immer wieder zerstritten. Ich will nur 2 oder 3 dieser Streitsituationen nennen. Ich habe wirklich noch mal nachgelesen in den letzten Tagen, Erasmus, den freien Willen, und Luther vom unfreien Willen. Ich habe noch mal studiert, was Augustin gesagt hat und Pelagius. Und das sind die beiden großen Streitköpfe. Als der große Kirchenvater Augustin, der später Bischof wurde, er lebte in der Zeit zwischen 354 und 430, seine Arbeit tat. Da müssen wir feststellen, dass wir ihm sehr zu danken haben, dass er zurückgeführt hat in seiner Zeit zur Lehre des Paulus. Und er hat den unfreien Willen massiv zum Ausdruck gebracht. Und er hat gesagt, der Mensch hat keine Möglichkeit mehr, nicht zu sündigen. Non posse non peccare im Lateinischen. Keine Fähigkeit, nicht zu sündigen. Es gibt nichts, was er Gott entgegenbringen kann. Er ist völlig unfähig zum Guten. Gott gegenüber. Es geht immer um Gott gegenüber. Die Erbsünde hat Leib und Seele vergiftet. Und der Mensch kann sich auch nicht bessern. Er ist vor Gott immer nur gleich der, der nichts zu bieten hat. Dem hat der Mönch Pelagius im Jahre etwa 410 widersprochen, indem er gesagt hat, doch, der Mensch hat schon die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Posse non peccare. Er kann doch nicht sündigen. Er hat sozusagen eine sittliche Freiheit zum Guten und zum Bösen. Die Erbsünde hat Pelagius abgelehnt. Und dann gab es den großen Kirchenstreit über 30 Jahre, den sogenannten Pelagianischen Streit. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie die Leute sich damals in den Jahren um 400 bis 460 den Kopf fast angeknallt haben, angesichts dieser theologischen Fragen. Wo wir vielleicht sagen, naja Kinder, das habt ihr ja irgendwann entschieden und sind wir froh drüber, aber die haben sich unglaublich aufgeregt. Wir brauchen eigentlich auch wieder Zeiten, wo wir uns aufregen, wo diese Sachen unglaublich wichtig werden. Jedenfalls, was ist nun die Wahrheit? Den Pelagius hat man dann verdammt und aus der Kirche ausgeschlossen. Das mit dem freien Willen, so wie er das gelehrt hat, wollte man nicht. Aber es entstand eine Zeit lang die Phase des sogenannten Semi-Pelagianismus. Können Sie gleich wieder vergessen. Semi heißt immer halb. Semi heißt, es gab immer Leute, die versuchten, Augustin und Pelagius zusammenzubringen. Und diese Strömung konnte sich zwar nicht durchsetzen, aber die katholische Kirche hat eigentlich bis heute semi-pelagianisch argumentiert und gesagt, es ist alles Gottes Gnade, aber der Mensch hat doch eine Mitwirkung zum Heil. So, das ist die klassische Haltung der katholischen Kirche, die eine große Fähigkeit zur Synthese hat und immer versucht zu vermitteln, bevor sie sich abgrenzt. Abgrenzen tut sie sich im Wesentlichen davon, dass wir als evangelischen Kirche sein dürfen. Aber an anderen Stellen grenzt sie sich gar nicht ab. Martin Luther, viele Jahre später, hat seinerseits viel dazu beigetragen, Augustin und Paulus wieder hochzubringen in der katholischen Wirklichkeit. Aber er stieß auf Erasmus von Rotterdam, und Erasmus war ein berühmter Humanist seiner Zeit, ein Gelehrter, griechisch, latein, hebräisch, und er war dem Griechentum sehr verbunden. Und Erasmus hat mit Leidenschaft betont, doch, es gibt das Gute im Menschen, wenn auch nur ein bisschen, aber es gibt etwas davon. Und Luther hat sich massiv dagegen gewehrt in seiner Schrift De Servo Arbitrio über den geknechteten Willen, den unfreien Willen. Erasmus formuliert eigentlich sehr bescheiden, die Gnade Gottes ist die Hauptursache und der menschliche Wille Nebensache, die ohne jene nichts vermöchte. Aber der menschliche Wille ist doch Nebensache, immerhin, kannst doch nicht ganz die menschliche Freiheit des Denkens, des Wollens wegradieren. Und Luther sagt mit aller Schärfe, auch Zitat, es ist offensichtlich, dass an einem Menschen, der nicht den Heiligen Geist hat, nichts ist, das sich zum Guten kehren könnte, sondern in ihm ist nur eitel, böse Lust und Neigung zum Bösen. Damit meint Luther sicherlich nicht unser Verhalten untereinander. Wenn das so wäre, liebe Schwestern und Brüder, dass wir immerzu nur böse Gedanken aufeinander hätten, das wäre ja fürchterlich. Und ich habe sehr viel, sehr Menschliches, sehr Warmes, sehr Gutes von Nichtchristen erfahren. Und da muss ich gar nicht lange denken. Da kann ich in meine eigene Verwandtschaft gucken, wo die meisten keine Christen sind. Und da kann ich nur sagen, was sind das für wunderbare Menschen? Aber im Blick auf die Möglichkeit, mit Gott ins Reine zu kommen, haben sie nichts anzubieten. Haben wir alle nichts anzubieten. Und das ist der Streit zwischen Luther und Erasmus. In der Neuzeit hat Karl Barth in den Spuren von Luther und Augustin weitergedacht, hat auch massiv, indem er die Gottheit Gottes betont hat, die Menschheit des Menschen so zurückgestellt, dass auch hier der unfreie Wille deutlich vor Augen steht. Demgegenüber gab es lutherische Theologen wie Paul Althaus und andere, die gesagt haben, nee, so ganz ohne Anknüpfungspunkt im Menschen geht das doch nicht. Also der Streit ist weitergegangen. Und ich muss noch zwei Sachen sagen, bevor wir ein Lied singen. Das ist, glaube ich, dann doch ganz gut, eine kleine Liedpause zu machen. Wenn wir die Linie von Augustin und Luther durchdenken und weiterdenken, dass der Mensch ganz und gar unfrei ist im Blick auf seinen Weg zum Glauben, dann kommt man unweigerlich zur Lehre von der Vorherbestimmung. Ganz unweigerlich. Man kommt dann dahin, dass man sagt, aha, wenn das alles Gottes Gnade ist und auch sein Entscheiden und nicht meins, dann ist das doch vielleicht alles schon vorher entschieden. Und dann sind in Gottes Entscheidung die einen bestimmt zum Heil und die anderen zum Unheil. Das hat Calvin, der große Kirchenvater Calvin, der reformierte Kirchenvater, gesagt. Der hat seine Prädestinationslehre, um die geht es, bis zum Letzten entfaltet, indem er sagt, der Mensch ist zu beidem bestimmt. Zum Heil und zum Unheil. Und niemand weiß genau, wohin er selber gehört. Das nannte man damals Supralapsarismus. Dahinter steht die Überzeugung, dass Gott alles in allem ist und nur er kann entscheiden, wer bei ihm sein soll. Und die Theologie Calvins versteht sich ausdrücklich als Theologie der Verherrlichung Gottes. Denn er allein bestimmt, wer zu ihm gehört. Da ist der Mensch dann auch in den Entscheidungen im Blick auf das Kommen zum Glauben nur der Ton in der Hand des Töpfers, der entweder in Anspruch genommen wird oder nicht. Und wenn man die Prädestinationslehre nicht will und sagt, das ist nicht unser Ding, dann kommt man unweigerlich auf die Allversöhnungslehre, dass dermaleinst doch alle ankommen. Das sind die beiden Untiefen, die ich sozusagen vor Ihnen ausbreite, über die man reden muss, wenn man das voll durchzieht mit dem unfreien Willen. Was fangen wir nun mit dem allen an? Was bedeutet das für die Eingangsfragen? Ist unsere Rede von der Entscheidung eine unzulässige Rede, da der Mensch vor Gott nichts zu entscheiden hat? Immerhin sagt der dritte Artikel oder Luthers Erklärung zum dritten Glaubensartikel: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus glauben und zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, erleuchtet, geheiligt, erhalten. Und dazu stehen wir auch mit aller Deutlichkeit. Aber jetzt kommt der Augenblick, wo ich Sie zu einem Lied bitte, und der Augenblick, der andere, wird danach kommen, dass ich die Bibel befrage. Das habe ich nämlich noch nicht gründlich genug gemacht. Ich werde Ihnen beim nächsten Punkt vorlegen die Vielschichtigkeit des biblischen Zeugnisses. Und ich brauche noch etwa 20 Minuten. Ich glaube, damit bin ich auch in der Zeit. Es kommt also nochmal ein hoffentlich sehr spannender Teil: Vielschichtigkeit des biblischen Zeugnisses und was daraus abzuleiten ist. Wir singen nochmal von dem Moment. So, was sagt nun die Bibel zu unserem Thema? Was habe ich von der Bibel her abzuleiten? Zum einen, es ist durchgängig deutlich, dass das große Allein der Reformation, das Allein aus Gnade, auch das neutestamentliche Zeugnis prägt. Vor allem die Theologie des Paulus, aber auch die der anderen Zeugen. Das heißt bei Markus, des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Und immer wieder mahnt der Apostel Paulus, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt als den Weg, den Gott selber gebahnt hat. Im Römerbrief schreibt Paulus: Wir werden ohne Verdienst gerecht durch seine Gnade, durch seine Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Und Johannes hat das große Wort gesagt, Jesus, das große Wort im Johannesevangelium: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Überall ist deutlich, das Heilsgeschehen ist außerhalb unserer selbst. Wir Theologen sagen extranos geschehen. Und wir haben dazu nichts beizutragen, außer dass wir es uns gefallen lassen. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, steht in Römer 5, Vers 8. Als ich das vor vielen Jahren einmal im Unterricht an einer Ausbildungsstätte, an der ich lange gearbeitet habe, auslegte und meiner Freude Ausdruck gab, dass das da so steht, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, also nicht als wir ihm schon etwas näher rücken konnten durch gute Taten, sondern als wir noch Sünder waren, da hat jemand gesagt im Raum: Ist das schön. Denn dieser Mensch, der das sagte, hat begriffen, ich kann ja wirklich nichts machen. Aber wenn er sogar in meine Schuldverstrickung hinein den Tod erleidet, um mir Leben zu schenken, was muss das für ein Gott sein? Wenn er nicht sich angewiesen sehen möchte auf das, was ich tue, sondern wenn er das tut aus freier Liebe, aus unglaublicher Barmherzigkeit, was muss das für ein Gott sein? Alles ist Geschenk, alles ist Gnade. Der große Satz von Goethe, liebe Schwestern und Brüder: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen, ist und bleibt kein christlicher Satz. Es ist die Sprache des deutschen Idealismus, der tief vom Griechentum geprägt ist und von der Überzeugung, dass im Menschen viel Gutes steckt. Man muss es nur herauslocken. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Es ist die Sprache auch durchaus der modernen Pädagogik, die ich ja natürlich zu Recht herauslocken möchte, was drinsteckt. Es ist auch mein Interesse als Lehrer, aus den Menschen das Beste rauszuholen, aber es hat im Blick auf die Erlösungswirklichkeit und Möglichkeit nichts zu sagen. Und es ist auch die Sprache verschiedener moderner Heilslehren, die anknüpfen wollen an das Gute im Menschen. Es sind die Nachnachfolger von Pelagius und Erasmus, die so sprechen. Aber in der Beziehung zu Gott gibt es keine Selbsterlösung, auch keine teilweise oder 10%ige Selbsterlösung. Das müssen wir immer wieder deutlich machen. Unser Wille ist unfähig zu einem Tun, das unserem Heil dient. Aber nun das andere. Wenn es nun um die Aneignung der Heilsbotschaft geht, also das, was mir zugeeignet wird, soll ja angeeignet werden, dann finden wir auch im Neuen Testament eine Reihe von Formulierungen, die sagen, da hast du gar nichts mit zu tun, das tut Gott alleine. Zum Beispiel, als Paulus vor Damaskus war, völlig beim Gedanken, die Christen immer weiter zu verfolgen und umzubringen, da stellt sich ihm Christus in den Weg als ein blendendes Licht. Und Paulus fällt zu Boden. Da ist nichts mit freier Wille und ich wollte das oder so. Der wird einfach gezogen. In der reichen Erweckungsgeschichte am Anfang der Apostelgeschichte heißt es nicht, dass Tausende, wie wir das wohl formuliert hätten, zum Glauben gekommen sind, sondern steht da, der Herr tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Er tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Und Philipper 2, Vers 10 heißt es ja, dass einmal sich alle derer Knie beugen sollen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Damit ist auch hier deutlich, Gott tut sein Werk, unabhängig von unserem Wollen und Vollbringen. Und das sagt Paulus ja auch wenig später. Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ist das alles? Nein, noch nicht. Noch nicht, jetzt wird es nochmal ganz spannend. Es gibt eine dritte Linie im Neuen Testament. Und diese dritte Linie ist voller Aufrufe zum Glauben. Das kann ich jetzt eine halbe Stunde lang ausführen. Ich muss es kurz machen. Bei Johannes stehen zum Beispiel ganz starke Worte Jesu zu diesem Thema. Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Der Zorn Gottes bleibt über ihm. Johannes 3, 16, kennen Sie alle, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist sehr aktiv formuliert. Nicht so, auf dass alle, die von Gott gezogen werden in den Glauben, ewiges Leben haben. Nein, nein, die sollen selber glauben. Apostelgeschichte. Petrus in der Pfingstpredigt tut Buße. Und lasse sich an jeder taufen auf den Namen Jesu Christi. Tut Buße, aktiv. Und die Areopagrede in Apostelgeschichte 17, die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Alle an allen Enden Buße tun. Und Paulus, der hat nicht nur gesagt, Gott schafft in euch beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Paulus hat auch gesagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und mit Zittern. Und dann kommt, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Aber schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und mit Zittern. So kann er auch sagen, ich habe mich für jeden zum Knecht gemacht, dass ich ihrer viele gewinne. Ich möchte gewinnen. Ich möchte Leute zum Glauben gewinnen. An anderer Stelle, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, ist es eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden und jede, der oder die glaubt. Und eins der wichtigsten Worte noch am Schluss zu Paulus, so sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott vermahnt durch uns, wir sind die Botschafter. Was sollen wir tun als Botschafter? So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir bitten euch, lasst euch versöhnen. Und der Missionsbefehl in Matthäus 28, kein Zweifel, geht in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, taufelt sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Was heißt das für uns? Sechstens, Einsichten und Aussichten. Es ist völlig klar, dass die reformatorischen Leitsätze vom freien Willen und vom unfreien Willen biblisch begründet sind. Es ist völlig klar, dass der Mensch aus eigenen Werken, so hieß es in der Reformation, aus eigener Verdienstlichkeit, dass er daraus nichts zu seinem Heil beitragen kann. Das Aufregende und auch im Grunde Provozierende der Botschaft vom Heil ist, dass ich nichts dazu beitragen kann. Wir sind es nicht gewohnt, nichts beizutragen. Wir gehen hier in eine Veranstaltung und zahlen dafür nichts, aber wir zahlen irgendwann vielleicht doch einen Monats- oder Jahresbeitrag, um in der Gemeinschaft zu sein. Also ist da so indirekt dann doch sowas drin. Aber so ganz frei, wenn mir etwas angeboten wird, ein Kirchenkonzert in Berlin, und ich bin ganz frei, dahin zu gehen, denke ich, kann nicht so doll sein, wenn das umsonst ist. Umsonst? Naja, gut, wenn ich dann auf die Leute gucke, die das Fest bereiten und die Musik verantworten, dann gehe ich da schon hin. Aber eigentlich sind wir es gewohnt, etwas zurückzugeben, wenn wir etwas bekommen zu haben, oder etwas geben, damit wir es bekommen. Wie genau achten wir darauf, wem wir was schenken müssen zum Geburtstag und was uns im letzten Geburtstag geschenkt worden ist, ob das auch möglichst auf der gleichen Ebene ist? Nein, nein, hier ist nun ganz deutlich gesagt, wir können nichts beitragen. Wir können nur die leeren Hände ausstrecken. Aber damit bin ich schon einen Schritt weiter. Das war das Erste. Das Zweite, bei der Frage, wie das Heil in Christus angeeignet wird, wie wir da reinkommen, ist die Bibel sehr vielschichtig und spannungsreich. Eigentlich müsste ich sagen dialektisch. Es ist eine Dialektik zu sagen, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und mit Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides das Wollen und Vollbringen. Das nennt man Dialektik. Dass zwei gegensätzliche Aussagen sozusagen zusammengeführt werden. Und aus dieser Dialektik kommen wir auch nicht raus. Und das ist eigentlich diese Dialektik unser Auftrag, so genau zu leben. Auf der einen Seite, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und mit Zittern. Auf der anderen Seite, zu wissen, Gott tut sein Werk. Einerseits wird der Mensch hineingezogen in den Glauben, andererseits wird er gerufen. Und da wird nicht reflektiert, zumindest nicht im Neuen Testament und im Alten eigentlich auch nicht, wie das jetzt mit dem freien und unfreien Willen ist, wenn der Mensch sich sozusagen rufen lässt. Er wird als der Mensch angesprochen, den Gott heimholen will. Er wird ernst genommen in seiner Entscheidung, sich vom Vater zu trennen, aber noch ernster genommen in seiner Entscheidung, wieder zum Vater zurückzugehen, wie beim verlorenen Sohn. Auch wenn der Mensch als Sünder beschrieben ist und Gott gar nichts bieten kann, so wird er doch als Mensch angesprochen, der auf die Versöhnungstat Christi am Kreuz reagieren soll. Ob er es wirklich schließlich selber kann, das bleibt die offene Frage. Das ist die Dialektik im Hintergrund. Aber er soll es. Nach neutestamentlicher Aussage sollen wir ausdrücklich zum Glauben rufen. Wir sollen Antwort geben. Ich habe mal so formuliert, als eine These, die Sie bedenken mögen. Der Mensch ist unfähig im Blick auf seine Mitwirkung zum Heil. Sein Wille ist unfrei im Blick auf seine Mitwirkung zum Heil. Aber der Mensch kann auf das Heil antworten und sich auch entziehen. Er hat eine Ebene der Antwort. Denn wie soll ich sonst mir erklären, dass die einen sich ziehen lassen und die anderen nicht? Es liegt alles an Gottes Wollen und Vollbringen. Und trotzdem hat der Mensch offenbar die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Letzter Punkt. Zum Glauben rufen mit Herz und Leidenschaft. Zum Glauben rufen mit Herz und Leidenschaft. Es ergeben sich nun einige Folgerungen für unsere eigene evangelistische Arbeit, um die es uns doch auch heute hoffentlich zu tun ist, dass da unsere besondere Leidenschaft steckt. Es wird immer wieder darauf ankommen, dass wir die Rettungstat Jesu Christi am Kreuz verkündigen und deutlich machen, dass es um Rettung geht, um Rettung aus der Verlorenheit. Luther hat statt gerettet werden gerne übersetzt selig, dass das Evangelium selig macht, die daran glauben. Und die Zürcher Bibel hat für Rettung gerne Heil formuliert, aber nichts ist so klar wie das Wort Rettung. Wenn Sie mal gerettet worden sind aus einer lebensbedrohlichen Situation, dann wissen Sie, dass das Wort Heil da gar nicht passt, denn das Heil ist die Folge der Rettung. Und die Seligkeit ist auch die Folge der Rettung. Aber das Gerettetwerden ist der Prozess, um den es geht. Und das muss ich den Menschen sagen, dass sie gerettet werden müssen und dass Christus gekommen ist, um uns am Kreuz vom Tode zu retten und uns Leben zu schenken. Und keine menschliche Regung im Menschen in irgendeiner guten Weise kann etwas dazu beitragen. Weder die gute Tat, noch die tiefe Versunkenheit in der Meditation, noch das Aufsteigen in esoterische Höhen kann uns Gott näher bringen. Das müssen wir uns klar machen. Weder die Versunkenheit in der Meditation, noch das Aufsteigen in esoterische Höhen. Im Moment ist ja die buddhistische Versenkung in unserem Lande eine große Thematik. Und ich höre und lese und sehe ja auch manches, wie das geschieht. Aber das ist auch kein Weg zu Gott. Und vieles, vieles andere. ist ein totaler Fehlweg, wie dieses auch. Jesus ist unser Alles und außer ihm gibt es kein Heil. Er ist, wie der Heidelberger Katechismus so markant gesagt hat, der einzige Trost im Leben und im Sterben. Und der gibt die Geborgenheit, die wir brauchen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, weil es denn so ist, dass auch im Neuen Testament deutlich gesagt wird, der Heilige Geist zieht. Gott selber ist das Wollen und Vollbringen. Wenn das so ist, dann kann ich doch meinen Dienst auch in Zuversicht tun. Dann kann ich, wenn ich meinen Dienst abends in einer Versammlung habe mit vielen Nichtchristen, so tun, dass ich sage, so, lieber Gott, du wirst schon Menschen zu dir ziehen in dieser Veranstaltung. Ich bin ganz zuversichtlich. Ich tue meinen Dienst der Verkündigung und des Rufens, aber du wirst sie ziehen. Ich habe mit diesem Major Thomas, der mich damals zum Glauben eingeladen hat, mal eine Evangelisationswoche in Essen im Ruhrgebiet gemacht. Das heißt, er hat sie gemacht und ich habe ihn begleitet. Und ich habe dann morgens seine stille Zeit erlebt, wie er gebetet hat für den Abend. Na klar, was glauben Sie, was er gesagt hat in seinem Gebet? Ich habe es nie vergessen. Er hat immer gesagt, lieber Herr, ich danke dir für das, was du heute Abend tun wirst. Ich danke dir jetzt schon für die Menschen, die du zu dir holen wirst. Ich bin ganz sicher, dass du Großes tun wirst und ich bin einfach gespannt, was da rauskommt. Das Gleiche habe ich vor wenigen Tagen in Berlin-Kreuzberg erlebt, bei einem ersten Alpha-Kurs in einer Gemeinde dort, wo Leute auch gebetet haben, ich auch. Wir wollen jetzt nicht nur bitten, dass er etwas tun möge, sozusagen angestrengt von uns, sondern erwarten, was er alles tun wird und uns schon jetzt freuen, vorfreuen auf das, was er tun wird. Das ist eine wunderbare Weise der Evangelisation, eben Zutrauen auf das, was er tut, dann auch unseren Dienst, ich will nicht sagen gelassen, aber mit Vorfreude zu tun. Das ist der zweite Punkt. Und der Heilige Geist ist in der Tat der, der die Herzen anrührt und zu Christus zieht. Aber nun der dritte Punkt. Wir sind gerufen, zu diesem Jesus einzuladen. Auf vielerlei Weise. Die für mich überzeugendste Einladung, die findet sich bei Paulus, wenn er sagt, ich bitte euch, wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Mit der Bitte als Vehikel der Einladung stehen wir mit Respekt vor unseren Mitmenschen, die nicht glauben können oder wollen. Wir bedrücken sie nicht, wir drängen sie nicht, sondern wir lassen ihnen ihre Freiheit. Aber wir verschweigen auch nicht, dass es uns ernst ist. Wir sind nicht dränglerisch, aber dringlich. Eine Bitte kann man dringlich äußern, aber eine Bitte ist nicht zuerst dränglerisch. Wir vermitteln die Sehnsucht Gottes, ja seine Leidenschaft zu den Menschen. Wir bieten Gastfreundschaft an und machen die Türen weit auf. Wir gehen zu den Menschen hin und bieten ihnen Lebens- und Glaubensgemeinschaft an. Und wir verschweigen nicht die beste Nachricht, die es gibt. Mögen Sie uns sagen, ihr mit eurem Christsein, das haben wir doch in den ganzen Jahren im Sozialismus gelernt. Das ist doch eine antike Geschichte, die mit unserer Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat. Lasst die Leute sagen, ihr seid als Christen viel zu anstrengend. Es lebt sich leichter ohne, dass man Christ ist. Solche Worte soll es ja auch geben. Lasst sie alle reden. Es ist unsere Aufgabe, sie zu rufen und ihnen, wie vorhin so schön formuliert, die Osterbotschaft zu bringen und sie auch an den Grenzen des Lebens zu begleiten, um ihnen zu vermitteln, es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Es gibt noch mal die Zeit, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Ihnen allen gehört die Botschaft. Und weiter, viertens, weil nun Gott in biblischen Zeugnissen uns so viel Freiheit gibt, einzuladen auf vielerlei Weise, können wir auch getrost zur Entscheidung einladen. Wir tun das im Wissen, dass der Heilige Geist sein Werk tut, aber wir tun das auch im Wissen, dass eine deutliche Sprache ihr Gutes hat. Wir müssen uns im Leben so oft entscheiden, liebe Schwestern und Brüder. Ich weiß nicht, wie viel Mal am Tag ich mich entscheiden muss, ob ich dies oder das will. Und kein Mensch stellt dieses Wort Entscheidung dann irgendwie in Frage. Warum haben wir oft so Bauchschmerzen, wenn es um den Weg zum Glauben geht? Wo liegt die Gefahr? Wo ist der Missbrauch? Sie kann nur darin liegen, dass ich meine Mitmenschen bedränge und zu einer Entscheidung regelrecht zwinge. Dann stehe ich allerdings der Heilsbotschaft voll im Wege. Dann will ich nämlich etwas erreichen mit dem Ruf zur Entscheidung und will nicht, dass der Heilige Geist etwas erreicht. Das ist die Gefährdung. Ansonsten die Bitte, lasst euch versöhnen mit Gott und der Ruf zur Entscheidung sind beides Wege, Ich bin überhaupt der Meinung, wir sollten in unserer christlichen Welt in Deutschland nicht so viel abgrenzen, sondern wir sollten viele Wege der Einladung nebeneinander stehen lassen. Wir sollen die Glaubenskurse genauso wertschätzen wie Pro-Christ oder Neuanfangen oder was es auch immer gibt, weil das alles dem Heile dient. Das dient alles, dass das Evangelium unter die Leute kommt und die Menschen Glauben lernen. Denken Sie immer an die 30 Millionen, die keinerlei christliche Bindung haben. Und schließlich, wir bleiben in dieser dialektischen Spannung. Wir haben einen Theologenkongress im letzten Herbst durchgeführt mit dem Thema Dein ist die Kraft für eine wachsende Kirche. Das ist die genau gleiche dialektische Spannung. Und die bleibt uns aufgetragen. Hauptsache, wir bringen zur Sprache, was wir glauben. Hauptsache, wir halten damit nicht hinter dem Berg. Hauptsache, wir leben selber danach, dass uns diese Botschaft, dass uns dieser Christus umtreibt, aber in dem Sinne, dass er uns beglückt und uns zu den Menschen treibt. Und ob dann der über unserem Zeugnis zum Glauben gekommen ist, nun selber diesen Schritt vollzogen hat, oder ob er gezogen wurde, naja, muss ich das denn im Einzelnen wissen? Ich habe ein Bild, was ich am Schluss Ihnen noch mitteilen möchte. Jemand wird zum Glauben eingeladen. Er hört den Ruf, komm zu Jesus. Und findet dieses Wort auch oben an der Tür, durch die er durchgehen soll. Und er geht durch die Tür und geht den Weg zum Glauben. Und dreht sich um. Und was liest er auf der anderen Seite der Tür? Allein aus Gnade. So ist das, liebe Schwestern und Brüder. So wird es vielleicht auch Ihnen ergangen sein, mir bestimmt. Ich staune immer wieder, dass ich Christ werden durfte und dass ich das bis heute noch sein darf. Alles ist Gnade. Aber lasst uns weiter daran arbeiten, Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Wir haben angesichts der oben geschilderten missionarischen Herausforderungen ein ganz weites Arbeitsfeld, das reif ist zur Ernte. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.